Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, iranische Kraftwerke anzugreifen, falls der Iran die Straße von Hormuz nicht innerhalb von 48 Stunden wieder öffnet. Die iranischen Streitkräfte erklärten daraufhin, sollte die Treibstoff- und Energieinfrastruktur im Iran angegriffen werden, werde man energiebezogene Einrichtungen mit Bezug zu den USA in der gesamten Region ins Visier nehmen. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ist derzeit vollständig blockiert. Hintergrund ist eine amerikanisch-israelische Offensive, die am 28. Februar begonnen hatte. Vor der Eskalation wurden über diese Route rund 20% des weltweiten Erdöls sowie verflüssigtes Erdgas transportiert. Nahezu 20 Staaten, darunter Rumänien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Japan, verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung die kritische Lage in der Meerenge. Sie forderten den Iran zur Deeskalation auf und erklärten sich bereit, zur Wiedereröffnung beizutragen. Der rumänische Präsident Nicușo Dan erklärte in einem Facebook-Beitrag, dass sich Bukarest dieser Initiative angesichts der gravierenden Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte und die Weltwirtschaft angeschlossen habe. Auch in Rumänien seien die Folgen bereits spürbar, insbesondere bei den Kraftstoffpreisen. Unterdessen reagierte der Iran auf die amerikanisch-israelische Luftkampagne mit Angriffen auf mehrere Länder in der Region. Dabei wurden sowohl westliche militärische Ziele als auch Energieinfrastruktur und zivile Einrichtungen ins Visier genommen. Die Lage auf dem Kraftstoffmarkt im Kontext des Konflikts im Nahen Osten ist am Wochenende in Bukarest analysiert worden. Der rumänische Premierminister Ilie Bolojan traf sich dazu mit den Ministern für Finanzen und Energie sowie mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums, der Steuerbehörde und weiterer Institutionen. Die technischen Teams arbeiteten auch am Wochenende weiter. Für Anfang kommender Woche ist ein weiteres Treffen geplant, bei dem konkrete Lösungen festgelegt werden sollen. Der Regierungschef erklärte, eine willkürliche Preisdeckelung könne zu Versorgungsengpässen führen. Eine mögliche Senkung der Verbrauchssteuern müsse zwar zu niedrigeren Preisen führen, zugleich aber auch mit dem Staatshaushalt für 2026 vereinbar sein, insbesondere im Hinblick auf die geplante Reduzierung des Defizits. Ilie Bolojan betonte zudem, er lehne populistische Maßnahmen ab, die nur den Anschein von Hilfe erwecken, in Wirklichkeit jedoch neue Ungleichgewichte und zusätzliche Kosten verursachen würden. In Rumänien haben die Kraftstoffpreise unterdessen ein neues Rekordniveau erreicht, mit dem stärksten Anstieg seit Beginn des Krieges. Der Preis für Standardbenzin hat an vielen Tankstellen 9 Lei überschritten, während sich der Preis für einen Liter Standarddiesel der psychologisch wichtigen Grenze von 10 Lei, also rund 2 Euro, nähert. Der Oberste Rat für Magistratur in Rumänien hat die Entscheidung kritisiert, ursprünglich im Staatshaushalt vorgesehene Mittel umzuleiten. Diese waren für die Auszahlung rückständiger Gehaltsansprüche von Justizangestellten bestimmt, die vor Gericht erstritten wurden. Die Umschichtung ist Teil einer Lösung der Regierungskoalition, um zusätzliche Mittel in Höhe von rund 1 Milliarde Lei, etwa 200 Millionen Euro, für soziale Maßnahmen bereitzustellen, die von der Sozialdemokratischen Partei gefordert wurden. In diesem Zusammenhang kündigte der Magisterrat an, sämtliche Initiativen anderer Institutionen der Justiz zu unterstützen, um die den Magistraten zustehenden Rechte einzufordern. Der Kassationshof teilte bereits mit, dass auch eine Anrufung des Verfassungshofs in Bezug auf das Staatshaushaltsgesetz geprüft werde. Zur Begründung hieß es, die Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen sei nicht optional und dürfe weder verschoben noch neu interpretiert werden. In Slowenien finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Meinungsumfragen deuten auf ein äußerst knappes Rennen hin zwischen der liberalen Freiheitsbewegung Gibanje Svoboda, des amtierenden Premierministers Robert Golob und der oppositionellen Slovenska Demokratska Stranka unter Führung des ehemaligen Regierungschefs Janez Janša. Die Slovenska Demokratska Stranka galt lange als Favorit. Doch die Gibanje Svoboda konnte zuletzt aufschließen, unter anderem durch populäre Maßnahmen wie Rentenerhöhungen. Die proeuropäische Regierung von Robert Golob, die seit 2022 im Amt ist, gehört zu den wenigen in der Europäischen Union, die den Krieg Israels im Gazastreifen als Genozid bezeichnet haben. Soweit die Meldungen.
Radio Tour.
Europas größte Landsäugetiere hautnah erleben und dabei einfach mal tief durchatmen. Genau das geht in Vama Buzeului im Kreis Brasov. Die kleine Gemeinde hat sich zu einem echten Geheimtipp für Naturfreunde entwickelt. Wir nehmen Sie heute mit in das Vizent-Reservat Valea Zimbrilor und zeigen Ihnen, warum dieser Ort der perfekte Gegenentwurf zum stressigen Alltag ist. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Ola. Am Fuß des Tschukasch-Gebirges im Südosten des Kreises Brasov liegt Vama Buzeului, ein Ort, der auf den ersten Blick durch seine wilde Natur und die typisch rumänische ländliche Ruhe besticht. Die absolute Hauptattraktion hier ist das Naturreservat, das sich der Rettung des größten Landsäugetiers Europas verschrieben hat. Ein Pflichtstopp für alle Besucher ist also das Vizent-Reservat Valea Zimbrilor. Das Projekt bietet den imposanten Tieren einen großzügigen, naturnahen Lebensraum und lässt Besucher die Natur hautnah und gut organisiert erleben. Wie genau so ein Besuch abläuft und welche Überraschungen noch warten, weiß Fabian Roth, der Verwalter des Reservats.
Reservat funktioniert seit 2008.
Unser Reservat gibt es seit 2008. Der Eintritt kostet umgerechnet etwa 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Wir haben täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, im Sommer sogar bis 20 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Wir haben so viel Platz, dass auch 10 Reisebusse gleichzeitig parken könnten, ohne dass es sich staut. Neben den Visenten, die wirklich faszinierend sind, haben wir auch Rentiere, was für Rumänien sehr ungewöhnlich ist. Dazu kommen Mouflons, Karpatenhirsche, Dammwild, Pfaue und Gänse. Für die Kinder gibt es einen kleinen Bauernhof mit Lämmern, Hühnern und Enten. Wer möchte, kann für rund 2 Euro eine Tüte Karotten kaufen und die Tiere durch den Zaun füttern. Das ist immer ein großes Highlight. Nach einem Tag an der frischen Luft knurrt natürlich der Magen und man braucht einen gemütlichen Ort zum Ausruhen. Die Berggemeinde hat sich längst auf den Ökotourismus eingestellt und setzt voll auf lokale Produzenten. Fabian Roth erklärt, wie die Einheimischen die Gäste versorgen.
Privind cazarea sunt pensiuni.
Was die Übernachtung angeht, gibt es viele gemütliche Pensionen, aber auch Resorts mit höherem Standard. Der Hungerstadt, dem empfehlen wir mit Stolz unsere sogenannten lokalen Gastronomiepunkte. Das sind kleine, oft private Küchen, die traditionelle Gerichte zu einem Festpreis anbieten. Gekocht wird ausschließlich mit Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft. Wir haben über 20 solcher Punkte hier im Ort. Man ruft einfach vorher an, fragt nach dem Tagesmenü und sucht sich das aus, was am leckersten klingt. Dank der guten Lage funktioniert Vama Buzăului auch perfekt als Basislager für längere Aufenthalte. Über gut ausgebaute Straßen lassen sich viele historische und natürliche Sehenswürdigkeiten der Region schnell erreichen. Reservatsleiter Fabian Roth hat ein paar Tipps.
Cum nu suntem foarte departe de orașul Brașov.
Wir sind sehr nah an Brașov, also an Kronstadt, was an sich schon viele Möglichkeiten bietet. Ganz in der Nähe liegen die berühmten Kirchenburgen von Preșmer und Hörmann. Wer Ruhe sucht, findet in der Gegend um Întorsura Buzăului wunderschöne Klöster, zum Beispiel in Sita Buzăului und Barcani. Und etwa 100 Kilometer entfernt liegen die faszinierenden Schlammvulkane. Von uns aus lässt sich die ganze Region wunderbar erkunden. Auch das Gemeindeleben ist lebendig und wird regelmäßig durch kulturelle Events bereichert. Gleichzeitig wird die touristische Infrastruktur in naher Zukunft massiv ausgebaut.
Avem în preajma timpului cald un festival de folk.
Sobald es wärmer wird, veranstalten wir das bekannte Folkmusikfestival Vama de la Munte. Vom 28. Mai bis zum 1. Juni findet im Nachbardorf Acriș außerdem ein großes Wohnmobilfestival statt. Es ist die vierte nationale Ausgabe, aber das erste Mal bei uns. Und was die Zukunft angeht, in den nächsten 1 bis 2 Jahren wird hier zusammen mit einem niederländischen Investor ein großes Resort mit über 100 Bungalows entstehen. Die Arbeiten an der Infrastruktur laufen bereits auf Hochtouren. Zum Schluss hat Fabian Roth noch einen persönlichen Rat für alle Bergliebhaber.
Cu dragă invităm, când timpul le permite.
Bringen Sie Zeit mit. Bei uns finden Sie keine Hektik und keinen Lärm, sondern genau die Ruhe, die man braucht, um abzuschalten und die Batterien aufzuladen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Visente einfach nur zu beobachten. Ich kümmere mich seit 18 Jahren um diese Tiere. Wer die Geduld hat, sich auf sie einzulassen, wird diese unglaubliche Ruhe und das Gefühl von Ewigkeit spüren, das sie ausstrahlen. Ein passendes Angebot gibt es übrigens aktuell für die anstehenden Osterfeiertage. Für rund 350 Euro pro Person bekommen Sie 3 Übernachtungen mit Vollpension in einer lokalen Pension. Inklusive sind eine Kutschfahrt, eine Wanderung, das festliche Ostermenü und ein authentischer Einblick in die lebendigen Dorftraditionen. Egal, ob Sie Visente beobachten, wandern oder einfach die Gastfreundschaft genießen wollen, Vama Buzăului verspricht ein unvergessliches Erlebnis.
Sie hören Radio Rumänien International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Willkommen zum Funkbriefkasten, liebe Hörerfreunde. Wir beginnen mit dem zweiten Teil der E-Mail unseres deutschen Hörers Karl-Heinz Bratmöller. Der erste Teil handelte zuletzt über die DRM-Technik. Heute geht es um eine andere Art von Technik.
In einer Ihrer letzten Funkbriefkastensendungen fragten Sie, wie wir in Deutschland den Winter überstehen würden. Nun, dazu möchte ich gerne Bericht erstatten. Nicht nur, dass aufgrund unerwartet starken Schneefalls bei überfrierender Nässe ein Schneepflug auf der Straße ausrutschte und den Telefonkabelkasten für das DSL-Breitbandnetz beschädigte mit den entsprechenden Folgen. Nein, Jetzt möchte ich etwas über die Energiesparpolitik der vergangenen Regierungen erzählen. Bei uns wird Warmwasser und Heizung mit Gas zentral für mehrere zusammenhängende Häuser betrieben. Bekanntlich hatte die letzte Regierung mit Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck beschlossen, die Temperatur der Heizung in der Nacht stärker als sonst herabzusetzen. Die Folge? Fast alle Häuser derselben Bauart und Beheizung im Ort hatten starken Befall mit Legionellenbakterien im Trinkwasser zu beklagen. Das bedeutete konkret für uns Bewohner, es durfte erst einmal nicht mehr geduscht werden, es sei denn, man benutzte Duschköpfe mit speziellen Filtern. Dann wurde eine Firma mit einem Projekt beauftragt. Kurzum, es sollten Rohre herausgerissen werden, in denen sich Legionellen gehäuft ansiedelten, und es wurde nun, anstatt Energie zu sparen, die Warmwassertemperatur zeitweise über 60 Grad erhitzt, um dann die Rohre zu durchspülen. Anstelle Energie einzusparen, wird jetzt auch noch Energie unnötig verschwendet. Und die Experten der technischen Gebäudeanalysen mussten auch bezahlt werden. Das bedeutet nur für dieses Gebäude zusammen mit den zusätzlichen Trinkwasserkontrollen summa summarum 3.000 Euro extra an Betriebskosten, die man sich durch ein vernünftigeres Gesetz hätte durchaus sparen können. So sieht Bürokratie in Reinkultur aus. Anstatt sich über die möglichen Folgen einer Drosselung der Heizung und Warmwassererzeugung einschlägig vorher zu informieren, wurde von Herrn Minister Habeck einfach die Parole »Temperatur runter« ausgegeben. Und diese Anordnung nicht zu befolgen, hätte für die Hausverwaltung rechtliche Konsequenzen gehabt. Die jetzige Regierung strebt mit ihrem neuen Gebäudeenergiegesetz ein durchaus vernünftigeres Vorhaben an, wohl wissend, dass es mit Hauruck-Methoden nicht funktionieren kann. Und 800 Kilowatt nur für elektrische Heizung auszugeben, finde ich heftig. Aber was soll man machen, wenn die Zentralheizung ausfällt? Mit elektrischen Heizkörpern alleine würde ich jedenfalls die Zimmer nicht warm bekommen. Und eine Wärmepumpe, wie sie Herr Minister Habeck vorschlug, bläst im Winter nur Kälte. Dann funktioniert das bei entsprechend kaltem Wetter nur mit modifizierten elektrischen Heizkörpern mit ihrem entsprechend hohen Verbrauch. Wollen wir hoffen, dass uns nicht auch noch der Gashahn zugedreht wird? Im Endeffekt wird eine Mischung der Energiequellen für Heizung und Warmwasser wohl praxistauglich.
Mich interessiert das Thema Energie auch, aber reizen tut mich ebenfalls das Thema Recht. Und deshalb habe ich versucht, ein bisschen zum von Herrn Bratmöller dargelegten Sachverhalt zu recherchieren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den angesprochenen Anweisungen des grünen Wirtschaftsministers um die sogenannte Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Zum Glück hat dieses Wort Monstrum auch ein Kürzel, nämlich NCUMA-V. Ich konnte dort jedoch keine verbindliche Norm erkennen, die einen Heizungsbetrieb irgendwie verpflichtet, das heißt Wassernetz unter einer bestimmten Temperatur zu halten. Ganz im Gegenteil eigentlich. In der Begründung der Verordnung heißt es nämlich ausdrücklich, und ich darf zitieren, die Warmwassertemperaturen sind in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen auf das Niveau zu beschränken, das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionellen in der Trinkwasserinstallation zu vermeiden. Und das gilt für Nichtwohnanlagen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Wohnanlagen umso strenger gelten würde. Ich kenne mich zudem mit dem deutschen Rechtsetzungsverfahren auch ein wenig aus und weiß, dass die Bürokratie zwar lästig ist, aber durchaus nützlich sein kann. Bei dem Entwurf solcher Normen werden nämlich in der Regel alle Stakeholder gehört oder können Stellungnahmen einschicken. Also wird jemand auch die Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Vermeidung des Legionella-Befalls gekannt haben. Im Ernstfall hilft natürlich auch eine einstweilige Verfügung, zumal es um eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit geht. Anzunehmen ist, dass jemand vor Gericht eine zumindest vorläufige Aussetzung der Verpflichtung beantragt hat. Weil ich da auch nicht fündig wurde, habe ich irgendwie und irgendwo den Eindruck, dass in diesem Fall jemand katholischer war als der Papst und wohl eine Äußerung des Ministers etwas zu eng ausgelegt hat, eventuell auch, um Kosten zu sparen. Aber im Nachhinein betrachtet ist schon schade, dass sie so viel Geld bezahlen mussten. Zu den Wärmepumpen weiß ich nur, dass die zwar auch im Winter effizient, aber teilweise auch sehr teuer sind und der Einbau nicht immer Sinn macht. Solche Kosten müssen und dürfen natürlich nicht allen zugemutet werden. mit Gas zu heißen, wird aber auch immer teurer. Und wenn der Iran-Krieg nicht bald zu Ende ist, werden wir wohl wieder alle im Kalten hocken. Nun aber zu einem anderen Hörerbrief von Herrn Lutz Winkler. Er schickt uns auch ein tolles Naturfoto. Wenn Sie das selbst geschossen haben, Herr Winkler, sollten Sie mal im Ernst bei Geo oder anderen naturwissenschaftlichen Magazinen anfragen, ob Sie nicht so etwas gebrauchen können. Wirklich super gut gelungen. Unser Hörer schreibt Folgendes.
Nun habe ich mich im letzten Hörerbrief über das kalte Wetter beklagt und pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang zog bei uns der Frühling ein, mit Temperaturen bis 15 Grad Celsius und tageweisen Sonnenschein. Heute ist es wieder etwas kühler und es fängt an zu regnen, was aber auch schon wieder nötig ist. Vielen Dank für Ihre Sendungen, die immer noch sehr gut und zuverlässig zu hören sind. Interessant war für mich der Bericht über die Weinstraße von Prachtova. Als Marketingelement sind solche Weinstraßen sehr hilfreich, besonders wenn Aktionen über den Wein in solchen Gebieten stattfinden. In Deutschland wird über einen nachlassenden Weinverbrauch berichtet. Junge Menschen würden immer weniger Alkohol trinken, was sich neben dem sinkenden Bierabsatz auch im sinkenden Absatz von Wein bemerkbar macht. Daher konzentrieren sich die Weingüter auf das Segment der alkoholfreien Weine. Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch, aber ich wurde überzeugt. Nicht die Flasche alkoholfreier Wein aus dem Supermarkt, sondern direkt von einem Winzer. Es muss nicht immer sein, aber wenn wir in geselliger Runde sitzen und jemand noch Auto fahren muss, dann ist das eine gute Alternative. Wie sieht es eigentlich mit dem Alkoholverbrauch in Rumänien aus? Sinkt dieser auch?
Der Konsum geht auch bei uns hier zurück, was eigentlich nicht schlecht ist, denn Rumänien bleibt diesbezüglich Europas Spitzenreiter. Im Jahr 2023 trank ein erwachsener Rumäne im Schnitt 12,3 Liter reinen Alkohol, deutlich mehr als der Durchschnitt in der Europäischen Union und der OECD von rund 8,5 Litern. Auffällig ist dabei nicht nur, wie viel getrunken wird, sondern auch, wie getrunken wird. Laut einem OECD-Bericht weisen 11% der Bevölkerung einen episodisch exzessiven Konsum auf. Sie trinken, anders gesagt, in kurzer Zeit sehr große Mengen. Damit liegt Rumänien im gesamten OECD-Raum an der Spitze. Betroffen sind rund 20% der Männer und 3% der Frauen. Gleichzeitig zeichnen die neuesten Daten des rumänischen Statistikamtes INS ein etwas differenzierteres Bild. Denn für 2024 wird ein Rückgang des durchschnittlichen Alkoholkonsums pro Kopf um 3,3% im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Vor allem der Weinkonsum sinkt um etwa 1,4 Liter pro Einwohner. Spirituosen gehen um rund 0,3 Liter zurück, während Bier weitgehend stabil bleibt. Nach Jahren stetiger Zunahme ist das ein kleiner, aber bemerkenswerter Gegentrend. Der sogenannte OECD-Gesundheitsbericht betont allerdings, dass Rumänien weiterhin keine nationale Alkoholstrategie hat. Alkohol bleibt leicht erhältlich, etwa auch an Tankstellen. Und das könnte heißen, dass der Rückgang vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass der Fusel teurer geworden ist. Zudem ist aus dem OECD-Bericht nicht ersichtlich, ob auch der Konsum von steuerlich nicht erfasstem Alkohol ins Gewicht fiel. Denn auf dem Land brennen viele den eigenen Schnaps bzw. kältern den eigenen Wein. Mit diesem eher unerfreulichen Bild will ich für heute Schluss machen. Ich bin Alex Gröblacher. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich melde mich nächste Woche zum letzten Mal in diesem Frühling aus dem Studio des Funkbriefkastens.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Jazz-Bearbeitungen hören, die von Motiven und Themen aus der Musik des großen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach inspiriert sind. Zu den vortragenden Musikern werde ich heute nicht viel sagen, den meisten von ihnen haben wir an dieser Stelle schon ausführliche Porträts gewidmet. Als erstes hören wir ein Stück von einer CD, die der Richard Oschanitzky Band gewidmet ist. Sie ist 2006 beim Label Seven Dreams erschienen und greift auf Aufnahmen des früheren staatlichen Schallplattenhauses Elektrakord aus den 1960er bis 1970er Jahren zurück. Das Musikstück heißt Gavotte und ist von der Gavotte aus der englischen Suite für Cembalo Nummer 6 in D-Moll von Johann Sebastian Bach inspiriert. Nebst Bandleader Richard Oschanitzky am Klavier sind noch folgende Musiker zu hören: Dan Mundrila, Saxophon, Bogdan Kavadia, Kontrabass und Ion Cristinoiu, Schlagzeug. Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, heute mit Improvisationen, die von der Musik Johann Sebastian Bachs inspiriert sind. Von derselben CD und in gleicher Besetzung hören wir als nächstes das Stück BACH, eine Bearbeitung des musikalischen Motivs auf der gleichnamigen Notenfolge, die den Namen des großen deutschen Komponisten ergeben. Mit dem Motiv haben sich seit dem 18. Jahrhundert mehrere Komponisten auseinandergesetzt, als Hommage an den großen Meister des europäischen Barocks. Bach selbst hat es unter anderem im letzten unvollendeten Satz der Kunst der Fuge verwendet. Zum Schluss hören wir eine Bearbeitung der Badinerie des Schlusssatzes der zweiten Orchestersuite in H-Moll von Johann Sebastian Bach. Badinerie oder Badinage, französisch für Spaß oder Flirt, bezeichnet ein tanzartiges Charakterstück in Suiten des 18. Jahrhunderts, das durch einen schnellen und lockeren Zweiertakt gekennzeichnet ist. Die Bearbeitung nennt sich Swinging Bach und stammt von niemand anderem als dem großen rumänischen Jazzpianisten Eugen Ciceu, der für seine Jazzinterpretationen und Bearbeitungen von barocken, klassischen und romantischen Werken bekannt war. Auch seine Interpretationen von Jazz-Standards enthielten häufig Musikzitate aus klassischen Werken. Im Grunde genommen war er einer der Vorreiter des Crossovers, schon in einer Zeit, als es den Begriff noch gar nicht gab. Nach seiner Auswanderung 1962 nach Deutschland änderte er seinen Namen in den fürs deutsche Publikum leichter zu merkenden Eugen Cicero. Hören wir also Swinging Bach mit dem Eugen Cicero Trio. Das sind nebst Bandleader Eugen Ciceu, der rumänische Kontrabassist Decebal Bodila und der deutsche Schlagzeuger Willi Ketzer. Beide bieten in dieser Performance auch hinreißende Soloeinlagen. Eine Live-Aufzeichnung aus dem Jahr 1997 im Kölner Musikclub Subway. Es war übrigens einer der letzten Auftritte Ciceros, er starb nämlich im Dezember 1997 in Zürich. Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus dem Sozialreport.
Unser Kollege Jon Buikan berichtet heute, dass eine aktuelle Studie der Unternehmen Row Coach und Novel Research neue Erkenntnisse zum Wohlbefinden der Arbeitnehmer in Rumänien liefert. Demnach hat sich die Wahrnehmung auch der eigenen Arbeit spürbar verändert. Erstmals sind Sinn und Ergebnisse der eigenen Arbeit zur wichtigsten Motivationsquelle geworden. Fast 27,5% der Befragten sagen, sie seien vor allem dadurch motiviert, dass ihre Tätigkeit einen Wert hat und Ergebnisse zeigt. Damit liegt dieser Faktor vor Gehalt und materiellen Leistungen, die mit fast 20% auf Platz 2 folgen. Neben dem Sinn der Arbeit nennt der Bericht auch Stabilität und Selbstständigkeit als wichtige Faktoren für das Engagement der Mitarbeiter. Umgekehrt hängen die größten Demotivationsquellen weniger mit der Arbeitsbelastung oder mit der eingesetzten Technik zusammen, sondern vor allem mit dem Verhältnis zwischen den Beschäftigten und der eigenen Organisation. Fehlende Anerkennung, unklare Entscheidungen oder interne Konflikte wirken sich stark auf das Wohlbefinden aus. Marian Marco von Novel Research ordnet die Studie ein.
Primul lucru care vreau să spun este legat de context. Nici o companie nu există într-un clopot de sticlă și nici angajații nu trăiesc în vid. Trăiesc în România anului 2026. Când
noi Wir müssen auch etwas zum Kontext sagen, denn kein Unternehmen existiert unter einer Glasglocke und auch Beschäftigte leben nicht im luftleeren Raum. Sie leben im Rumänien des Jahres 2026. Wenn jemand am Montagmorgen ins Büro kommt, lässt er nicht alles hinter sich, was am Wochenende passiert ist. In unseren Analysen ist Unsicherheit am Arbeitsplatz als einer der vier wichtigsten Faktoren erschienen, die Menschen erschöpfen, auf Augenhöhe mit zu hoher Arbeitslast und Termindruck. Vielleicht eines der klarsten Ergebnisse unserer Studie ist dann auch, dass Menschen extrem empfindlich auf Fairness reagieren. Und woher kommt die Verdrossenheit? Natürlich entsteht sie nicht aus dem Nichts. Sie wird täglich genährt durch alles, was wir im öffentlichen Raum erfahren. Wohnen, Gesundheit, Vorhersehbarkeit des Einkommens. All das sollte Gegenstand sachpolitischer Aufgaben sein. Wenn die Politik nicht liefert, landet der Druck beim Arbeitgeber und von dort direkt beim Beschäftigten. Meine Schlussfolgerung ist einfach, Wohlbefinden am Arbeitsplatz lässt sich nicht nur im Unternehmen lösen, sondern entsteht in der Gesellschaft. Mihai Stănescu von Row Coach bedient sich seinerseits zur Erklärung der Sachlage einer Analogie.
Imaginați-vă o mașină care merge cu viteză bună pe autostradă.
Stellen Sie sich ein Auto vor, das mit guter Geschwindigkeit auf der Autobahn fährt, dessen Motor aber schon stark überhitzt ist. Das Auto fährt einfach weiter, aber wenn man ab und zu auf die Temperatur schaut, ist klar, dass irgendwann ein Schaden entstehen wird. Genau das zeigt auch unser Index zum Wohlbefinden der Beschäftigten in Rumänien, den wir seit dem letzten Jahr erstellen. Das System scheint zu funktionieren. Die Beschäftigten arbeiten, die Unternehmen liefern, die Ergebnisse sind also da. Aber direkt unter der Oberfläche gibt es eine sehr große Spannung. Der Gesamtwert liegt bei etwa 70 von 100. Das heißt schlicht ein fragiles Gleichgewicht.
Es war Alex Gröblacher mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Wir spazieren weiter und kommen zu Rumänien an der Ostflanke an.
An der NATO-Ostflanke arbeiten Alliierte und rumänische Soldaten täglich in multinationalen Kommandos und Übungen zusammen, um die Sicherheit in der Region zu stärken. Dazu hören Sie einen Beitrag von Alexandra Rădescu von der Medienagentur der Armee in unserer Rubrik Rumänien, Ostflanke der NATO. Heute Verbündete im Einsatz, Erfahrungen französischer Soldaten in Rumänien. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Beitrags. Auch in Bukarest sind französische Soldaten im Einsatz, die im Bereich Kommunikation und IT tätig sind, einem wesentlichen Feld für die Zusammenarbeit der alliierten Strukturen. Einer von ihnen ist Sergeant Melvin vom französischen Nationalen Unterstützungselement. Als Netzwerkmanager ist er für die Kommunikation zwischen den französischen Streitkräften und anderen in Rumänien stationierten alliierten Strukturen verantwortlich. Meine Aufgabe hier in Bukarest als Netzwerkmanager ist es, die Kommunikation zwischen den französischen Streitkräften und anderen Truppen in Rumänien sicherzustellen und zu unterstützen, sagt er. Sergeant Malvin hat bereits an mehreren internationalen Einsätzen teilgenommen und berichtet, dass die Erfahrungen in den verschiedenen Regionen der Welt sehr unterschiedlich sind. Ich war schon in anderen Missionen. Ich war zweimal in Tschad, in Afrika und auch zweimal in Polen. Es ist anders, weil das Klima nicht dasselbe ist. Ich glaube, ich bin lieber in Mitteleuropa, weil ich durch meine Einsätze in Polen und von hier aus viele Kameraden der Alliierten kennenlernen konnte. In Afrika habe ich hauptsächlich mit französischen Streitkräften zusammengearbeitet. Bei multinationalen Missionen bedeutet die Zusammenarbeit zwischen Soldaten auch, sich an unterschiedliche Arbeitsweisen anzupassen. Sergeant Melvin erklärte uns auch, was die Zusammenarbeit mit alliierten Soldaten in der Praxis bedeutet. Wir teilen die gleiche technische Basis. Ich habe mit Soldaten des 45. Fernmelde- und Informationsbataillons in Polen zusammengearbeitet. Wir nutzen dasselbe System, aber auf unterschiedliche Weise. Es war sehr gut, unsere Arbeitsmethoden auszutauschen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Sergeant Melvin erzählte uns, wie er sich an den rumänischen Winter gewöhnt hat.
Florin Lungu mit einem Ausschnitt aus Rumänien an der Ostflanke, ebenfalls von Mittwoch. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit Rumänien einmal anders.
Handgemachte Nudeln, genau wie früher bei Oma. Heute eine echte Seltenheit. Doch in der Region Maramureș im Norden Rumäniens lässt eine kleine Manufaktur diesen unverfälschten Geschmack jetzt wieder aufleben. Ganz ohne künstliche Zusätze, dafür mit viel Liebe und regionalem Gemüse. Wir nehmen Sie mit auf eine genussvolle Reise und zeigen Ihnen, wie echte Tradition auf dem Teller schmeckt. Răsucite, Macaroane, Löschi oder Löschkuțe. Das sind historische regionale Begriffe aus dem Wortschatz der nordrumänischen Region Maramureș. Sie alle stehen für verschiedene Nudelsorten. Traditionell nennt man sie hier Răstăuțe. Sie werden in einer kleinen Handwerksmanufaktur im Norden des Landes komplett ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe hergestellt. Die Zutaten? Lediglich Hartweizengrieß, natürliches Gemüse und frische Eier. Wir haben Anca Volean, die Schöpferin dieser Maramureș Răstăuțe, eingeladen. Sie verrät uns, was das Wort genau bedeutet und wie sie überhaupt auf die Idee kam, handgemachte Nudeln zu produzieren.
Este un regionalism foarte vechi, folosit doar în anumite părți din Maramureș.
Das ist ein sehr alter regionaler Begriff, der nur in bestimmten Teilen der Maramureș verwendet wird. Er stirbt leider langsam aus und wird immer seltener benutzt. Aber ich bin damit bei meinen Großeltern auf dem Land aufgewachsen. Dort wurde quasi der Samen für die Răstăuțe gepflanzt. Das eigentliche Bedürfnis, sie selbst herzustellen, entstand, als ich anfing, die Ernährung meiner kleinen Tochter umzustellen. Ich fand in den Geschäften einfach keine unverfälschten, sauberen Lebensmittel. Weil ich früher mit meiner Oma auf dem Land immer Nudeln gemacht habe, bestand Pasta in meinem Kopf immer aus Mehl und Ei. Und dann stellte ich fest, dass die Nudeln in den Supermarktregalen eigentlich nur aus Mehl und Wasser bestehen. Da ich meiner Tochter ohnehin mehr Gemüse in den Speiseplan integrieren wollte, beschloss ich eines Tages, Gemüse aus dem Garten meiner Mutter, den sie von meiner Oma geerbt hat, in den Teig zu mischen. So fingen wir an, bunten Teig zu machen. Es hat uns riesigen Spaß gemacht und so haben wir die Idee einfach weiter verfolgt. So entstand vor fast 5 Jahren diese lokale Manufaktur. Verwendet wird natürlich angebautes Gemüse ohne Chemikalien und Eier von freilaufenden Hühnern, die natürliches Futter bekommen. Daraus entstehen Nudeln in traditionellen, aber auch in modernen, vom Handel inspirierten Formen. Was die Zutaten betrifft, haben wir erfahren, alles, was nicht aus eigenem Anbau stammt, wird von den Nachbarn gekauft, um die lokalen Traditionen und die Gemeinschaft vor Ort zu unterstützen.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien, einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr. Eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.